Das ist der Elektroautomobil-Podcast
mit Markus Zacher
und Valentin Buss.
Diese Episode wird unterstützt von NIO.
Preise für gebrauchte Elektroautos brechen brutal ein. So oder so ähnlich ließ es sich in letzter Zeit an vielen Stellen lesen. Mal abgesehen von der, für Clickbait typischen Verwendung sehr emotionaler Adjektive, ist der Gebrauchtwagenmarkt bei E-Autos tatsächlich ein bisschen schwierig gerade.
Ja, wobei man da ja so einige spezielle Effekte berücksichtigen muss, die momentan den Eindruck erwecken, es gebe auf den Gebrauchtwagenmarkt der E-Autos ein großes Problem. Ja, wir möchten uns in dieser Episode mal anschauen, was das eigentlich für Effekte sind, wie problematisch der Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos wirklich ist und was man natürlich auch als Gebrauchtwagenkäufer, wenn man sich dann für so ein Fahrzeug interessiert, beachten muss und andersrum auch vielleicht als Verkäufer, worauf man achten sollte, wenn man ein E-Fahrzeug an den Mann oder die Frau bringen möchte. Diese Punkte schauen wir uns jetzt in dieser Episode heute mal genauer an.
Ja, dann lass uns doch mal einsteigen mit der Behauptung oder dem, was jetzt so durch die Presse ging, nämlich, dass eben die Gebrauchtpreise sehr stark gefallen sind, gerade bei Autos mit Elektromotor und dass die Wiederverkaufswerte zum Beispiel bei 3 Jahre alten Fahrzeugen auch deutlich niedriger sind im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Und auf der anderen Seite, dass, obwohl diese Preise niedrig sind, anscheinend das Interesse nicht da ist, die Autos zu kaufen. Und die Autos dann entsprechend lange beim Händler rumstehen und ja nicht gekauft werden.
Genau, normalerweise führt das eine ja zum anderen auch. Also ist der Preis zu hoch, steht das Auto länger. Wenn der Preis angemessen ist, die Nachfrage da ist, dann steht das Auto weniger kurz. Das ist halt so typisch, wie der Markt nun mal funktioniert. Und ja, jetzt müssen wir uns das mal genau anschauen, wie es dazu kommt. Also vielleicht auch so ein Punkt, der grundsätzlich gilt, dass bei solchen Berichten sehr gerne so Einzelfälle zitiert werden und mit denen kann man eigentlich nichts belegen. Also ich werde immer irgendwie ein Fahrzeug mal finden, was länger steht als geplant, was dann die genauen Gründe sind, ob das Fahrzeug einfach unattraktiv eingepreist ist oder ob das einfach schlecht beworben wird oder wie auch immer. Das erfährt man dann meist gar nicht so genau, aber Einzelfälle sind grundsätzlich mal geben keine große Aussagekraft, ob der ganze Markt so funktioniert oder nicht. Und da lässt sich sicherlich immer ein Einzelfall für ein E-Auto finden, das zu lange beim Händler steht. Und andersrum natürlich auch wird es bei Verbrennern einen ähnlichen Fall geben, dass bestimmte Modelle wie Blei stehen und einfach nicht vom Hof rollen und wo der Händler vielleicht andere Hoffnungen dran geknüpft hat. Aber wir wollen uns jetzt hier nicht auf Einzelfälle konzentrieren, sondern mal gucken, was so diese Sondereffekte sind, die dazu geführt haben, dass der E-Automarkt scheinbar ja völlig zusammengebrochen ist und keiner elektrischer Autos als Gebrauchtwagen kaufen möchte.
Ja, die meisten der Artikel, die in letzter Zeit erschienen, bezogen sich auf eine Analyse der DRT, der Deutschen Automobiltreuhand. Das ist ein Unternehmen, was überwiegend Restwertanalysen macht. Und die haben eben herausgefunden, dass ein 3 Jahre altes Elektroauto zu ungefähr 50% des Listenpreises auf dem Gebrauchtmarkt gelistet wird, während vergleichbare Verbrennerpendants ungefähr noch 65% des Neupreises erzielen könnten. Und da muss man erstmal sagen, dass diese Werte zwar niedriger sind als noch vor wenigen Jahren, aber dass es auch einen massiven Sondereffekt gab als Nachwehen von der Corona-Pandemie und der Lieferketten-Schwierigkeiten. Denn vor der Corona-Pandemie lagen die Restwerte eigentlich durchgehend auch nur bei so zwischen 50% und 60%. Und während der Corona-Nachwehen und der wirklich begrenzt nur verfügbaren Fahrzeuge sind die Gebrauchtpreise extrem angestiegen. Und jetzt normalisiert sich das Ganze praktisch erst wieder so ein bisschen.
Genau, und dann ist natürlich auch ein Effekt, der hier noch besonders reinspielt, das Thema Umweltbonus. Also wenn wir jetzt über 2-3 Jahre alte Autos sprechen, dann sind das natürlich alles E-Autos, die noch in voller Höhe den Umweltbonus bekommen haben. Da nochmal zur Erinnerung, der lag teilweise für den Kunden bei bis zu 9.570 Euro. Zusammengesetzt aus dem Herstelleranteil und einem staatlichen Anteil. Der staatliche Anteil waren 6.000 Euro. Das heißt, die E-Autos, die an die ersten Kunden gegeben wurden, also an den Erstkäufer oder auch an den Erstleasingnehmer, wurden halt mit einem sehr hohen Zwangsrabatt, sage ich jetzt mal, schon gekoppelt, der fast bei 10.000 Euro lag. Und damit ergibt sich eigentlich schon eine recht einfache Rechnung, wenn man jetzt sich vorstellt, dass ein E-Fahrzeug nach Listenpreis bei 40.000 Euro liegt. Dann hat man sich damals das Fahrzeug gekauft, man hat die 10.000 Euro Bonus einkalkuliert oder eben die 9.570 Euro waren es genau genommen. Dann gibt vielleicht der Händler auch noch einen kleinen Rabatt dazu und dann lande ich dann irgendwie als Erstkäufer noch bei 30.000 Euro. Jetzt habe ich das Auto gekauft, fahre das 2-3 Jahre, verkaufe es wieder und bekomme dafür vielleicht noch 20.000 Euro. Dann hat natürlich bezogen auf den ursprünglichen Listenpreis, der bei 40.000 lag, dann habe ich natürlich einen Wertverlust von 50%. Ich selber als Kunde, wenn ich das Auto eben selber jetzt tatsächlich verkaufen möchte, habe aber eigentlich nur einen Wertverlust dann von 10.000 Euro gehabt oder andersrum in diesem Beispiel von rund einem Drittel. Also liege ich dann auf diesen typischen rund 60-65% Restwert, die wir auch bei den Verbrennern kennen.
Genau, und das muss man sagen, also so wie DAT gerechnet hat, sind die eben von dem Listenpreis ausgegangen, nicht von dem effektiven Preis, den der Kunde gezahlt hat.
Genau, also da hat einfach auch ein völlig logischer Effekt, der Umweltbonus hat natürlich schon im Moment des Kaufs den Restwert auf diesen Wert reduziert, den ich als Kunde dann auch nur bezahlt habe. Also ich werde einen Gebrauchtwagen dann nicht kaufen, wenn das auch für, ich sag mal, 33.000 Euro, wenn ich den Wagen neu für 30.000 bekommen kann nach Abzug des Bonuses. Das heißt, in diesem Moment hat sich einfach der Restwert schon automatisch um den Umweltbonus reduziert. Und diesen Effekt nicht zu berücksichtigen, ist natürlich sehr kurzsichtig. Also es scheint offenbar ja Händler und auch Hersteller zu geben, die das ein bisschen vergessen haben, dass es diesen Umweltbonus gab. Und dann ist natürlich klar, dass die ganze Restwertkalkulation dann nichtig ist und dass man dann nicht mehr die Preise erzielen kann, die man sich vielleicht mal erhofft hat. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass viele Hersteller auch den Umweltbonus eingepreist haben, was dazu geführt hat, dass einfach die Neufahrzeugpreise, die Listenpreise sehr hoch angesetzt wurden und auch so ein bisschen überhitzt waren. Das sehen wir jetzt aktuell, wo die Nachfrage so ein bisschen sinkt, dass auch wirklich deutliche Preisreduktionen möglich sind. Und ich unterstelle, dass fast alle Hersteller letztendlich zumindest einen Teil des Umweltbonuses einfach direkt in den Listenpreis eingepreist haben.
So gesehen müsste aber jetzt ja der Gebrauchtwagenpreis sogar attraktiver sein, weil sozusagen Neuwagen durch den Wegfall des Umweltbonus teurer geworden sind im Vergleich zu vor 2 Jahren und gleichzeitig die Gebrauchtwagenpreise deutlich günstiger geworden sind. Wieso scheint es dann trotzdem so zu sein, dass die Nachfrage nach gebrauchten Elektroautos nicht extrem groß ist? Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass die Gebrauchtmodelle noch relativ jung sind im Vergleich zu den Verbrennermodellen, die ja teilweise dann auch mit einem Alter von 5, 10 oder noch mehr Jahren auf dem Gebrauchtmarkt existieren. Und damit wird dann natürlich auch ein sehr viel breiteres Spektrum abgedeckt an möglichen Käufern mit unterschiedlichsten Budgets bis hin zu Leuten, die eben nur ein Budget von vielleicht 1.000, 2.000 Euro für einen Gebrauchtwagen haben. Da gibt es natürlich keine Elektroautos für solche Preise.
Genau, auf der anderen Seite ist auch noch immer das Thema Angebotsvielfalt. Also wir freuen uns natürlich, dass es immer mehr neue E-Modelle gibt, die unterschiedlichsten Ansprüchen genügen können. Aber auf dem Gebrauchtwagenmarkt habe ich ja immer das entsprechende zeitliche Delay. Und wenn man sich da mal ein paar Jahre wieder zurückversetzt, da gab es einfach auch noch nicht diese Angebotsvielfalt. Das heißt, wenn man bestimmte Anwendungsfälle hatte, ich brauchte irgendwie ein Zugfahrzeug mit ordentlich Anhängelast oder eine bestimmte Reichweite oder eine bestimmte Anzahl Sitze, gab es einfach diese Modelle schlichtweg noch nicht, die sich jetzt halt auch noch nicht zwingend auf dem Gebrauchtwagenmarkt in nennenswerter Stückzahl wiederfinden. Auch das kann dazu führen, dass jetzt erstmal die Kundengruppe, für die ein E-Gebrauchtwagen interessant ist, sich noch künstlich einschränkt, einfach weil die Modellvielfalt noch nicht das gesamte Spektrum abdecken kann.
Ja, definitiv. Also sowohl Modellvielfalt als auch Preis schränken die Kundengruppe ein. Und dann würde ich sagen, gibt es noch eine ganz starke Einschränkung und die ist, dass natürlich Leute, die bisher noch nie ein Elektroauto gefahren sind oder besessen haben, dass es da ja immer auch noch Vorbehalte gibt, reicht mir die Reichweite und finde ich einen passenden Lader und wie ist denn die Zuverlässigkeit, wie lange hält denn so eine Batterie? Das heißt, Gebrauchtwagen, die vielleicht gerade interessant sind für Leute, die sich das bisher nicht leisten konnten, ein neues Elektroauto zu kaufen, die haben natürlich auch damit zu kämpfen mit diesen Vorurteilen bei Erstkäufern, während Leute, die schon erfahren sind und vielleicht schon das zweite oder dritte Elektroauto fahren, die interessieren sich vielleicht auch eher dafür, jetzt nochmal ein neues Fahrzeug zu kaufen und den alten Gebrauchten abzustoßen, als jetzt den einen Gebrauchten gegen den anderen Gebrauchten zu tauschen.
Genau, also das wird auch da definitiv ein Effekt sein, dass vielleicht der Gebrauchtwagenmarkt noch so ein bisschen mehr im Mainstream-Markt ist, wo man noch stärker in die Masse reingehen muss und da einfach noch die Informationslage fehlt oder viele eben, du hast gerade gesagt, Valentin, noch mit den ganzen bekannten Vorurteilen im Kopf unterwegs sind und dadurch Gebrauchtwagen grundsätzlich ausschließen. Sicherlich ist auch ein Aspekt die technologische Weiterentwicklung. Also wir haben natürlich aktuell bei den E-Fahrzeugen eine enorme Weiterentwicklung, was die Reichweite und die Ladezeiten angeht, zumindest in bestimmten Segmenten. Ja, wo wir vor kurzem noch irgendwie über 100 und 200 Kilometer gesprochen haben, finden wir heute halt in der Kleinwagen- und Kompaktklasse auch schon 200, 300, 400 Kilometer wieder. Und das zu ungefähr selben Preis oder teilweise sogar günstiger als damals der Neuwagen. Das trifft allerdings auch nicht unbedingt auf alle Modelle zu. Also vielleicht nur so ein paar Beispiele, wo sich die Reichweite jetzt bis heute gar nicht so stark verändert hat, weshalb halt auch das Auto als Gebrauchtwagen genauso gut funktioniert wie als Neufahrzeug, das ich heute kaufe, ist zum Beispiel das Tesla Model 3. Wenn ich das in der Langstreckenvariante nehme, also als Long Range, hat das ungefähr dieselbe Reichweite wie heute auch. Klar, nagelneu ist es immer noch ein bisschen effizienter und so, aber grundsätzlich hat sich da jetzt nicht das alles um eine Größenordnung verschoben, sondern man spricht über die ähnlichen Praxisreichweiten. Oder auch bei Modellen wie jetzt dem Kia Niro und dem Hyundai Kona, die haben in der neuen Generation ungefähr die gleiche Akkugröße. Ja, in unserem Test hat man auch gesehen, dass sie gar nicht mal unbedingt sparsamer sind. Sie laden einen Ticken schneller, aber so die Praxisreichweite hat sich gar nicht groß verschoben. Das heißt auch mit so einem Modell, was vor 3, 4, 5 Jahren im Alltag gut funktioniert hat, das wird auch heute noch genauso gut funktionieren, auch wenn es vielleicht ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und ja, in so einem Kleinwagensegment, auch da sind Fahrzeuge wie ein BMW i3, eine Renault Zoe mit dem größeren Akkus oder auch das Trio VW e-Up, Seat Mi und Skoda Citigo. Die haben alle Fahrzeuge haben Reichweiten, die heute auch bei Neufahrzeugen kaum überboten werden. Also bei dem Thema, da lohnt es sich natürlich ein bisschen, so einen Blick drauf zu werfen und für sich natürlich selber auch noch überlegen, ob ich überhaupt diese Reichweitenänderung von einem Neuwagen zwingend benötige oder ob die überhaupt vorhanden ist.
Genau, aber ich verstehe schon auch, dass da Vorbehalte sind bei den Leuten zumindest, die eben noch nie ein E-Auto gefahren sind und die jetzt sozusagen Erstkäufer wären mit dem Gebrauchtwagen. Da ist vielleicht vor allem interessant für Leute, die einen Zweitwagen suchen und die eben noch ein anderes Fahrzeug im Haushalt haben. Denn ich würde mal in den Raum stellen oder behaupten, so günstig wie mit einem gebrauchten Elektrofahrzeug wird man nie die Möglichkeit haben, einen Zweitwagen zu betreiben. Also gerade für die Kurzstrecken, die man so macht und die, die nicht ganz so vielen Kilometer pro Jahr. Das ist erfahrungsgemäß von der Haltbarkeit fast problematischer für einen Verbrenner mit Kondenswasser im Auspuff, der dann durchrostet und mit dem Öl, das nicht so mag und diese ganzen Geschichten als für ein Elektroauto, wo man sich vielleicht Sorgen um den Akku macht, der das aber sehr gut ab kann.
Genau, da werden wir später nochmal drauf zukommen, was es denn so an technischen Risiko gibt beim Gebrauchtwagenkauf. Ich möchte an der Stelle auch nochmal darauf verweisen, wenn man jetzt so ein Auto als Erstwagen vielleicht auch fahren will, dann lohnt sich natürlich auch zu gucken, welche Fahrzeuge waren im Neuzustand eben wirklich schon richtig gut, was so Reichweite Laden anging. Also Tesla Model 3 ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür, aber auch Modelle natürlich wie so ein Porsche Taycan oder auch ein Audi e-tron mit der großen Batterie, die auch aus heutiger Sicht extrem schnell laden und auch gute Reichweiten haben, wenn auch natürlich die Facelift-Modelle nochmal eine ganze Ecke besser sind. Aber damals hat das eigentlich für viele Kunden auch schon gut funktioniert. Und das bringt uns vielleicht auch nochmal zu dem Punkt, das ging auch so ein bisschen rum, dass der Porsche Taycan wohl so einen großen Wertverlust hat. da kann man ja argumentieren, ja, da gab es ja keinen Umweltbonus für. Also sprich, da zieht diese Argumentation, die wir am Anfang gebracht hatten, nicht, dass der Listenpreis künstlich reduziert wurde, zumal natürlich bei einem Auto, das irgendwie 100 oder 200.000 Euro kostet, da machen die 10.000 Euro jetzt nicht viel aus. Hier spielen wiederum vielleicht Aspekte rein, dass gerade die Hoch-Performance-Modelle, also die besonders leistungsstark sind, jetzt beim Taycan der Turbo, Turbo S, dass die im Listenpreis mal überproportional viel kosten, aber auch traditionell, das ist auch in der Verbrennerwelt gar nicht so viel anders, dass die auch den besonders hohen Wertverlust haben. Also auch beim Verbrenner, wenn ich mich dafür den V8, V12, was weiß ich was entscheide, dann kommt es häufig dazu, dass die deutlich höheren Wertverluste haben, verglichen jetzt mit dem Vernunftsmotor, wo ich viel schneller Kunden für finde, weil letztendlich muss man sich auch mal in den Gebrauchtwagenkäufer hineinversetzen. Der will irgendwie erstmal günstig so ein Auto kaufen. Der möchte geringe Unterhaltskosten. Der will vielleicht auch einen geringen Verbrauch und jetzt nicht irgendwie dann 12 Liter Super Plus alle 100 Kilometer da reintanken. Der wird sich immer eher für den kleineren Motor entscheiden und die haben auch meistens die geringeren Wertverluste. Und so ist es auch nicht überraschend, dass es beim E-Auto nicht viel anders sind. Ohne jetzt hier konkrete Zahlen zu haben, würde ich aber mal unterstellen, dass ein Porsche Taycan in der Heckantriebsvariante prozentual, natürlich auch absolut, einen deutlich geringeren Wertverlust hatte als der Turbo S. Und bei Porsche neigen dann auch viele dazu, ja, den Taycan mit dem 911 zu vergleichen. Und der 911 hat natürlich immer so eine gewisse Sonderstellung, weil der einfach ein absolutes Liebhaberfahrzeug ist. Aber vielleicht hinkt der Vergleich etwas. Man muss den Taycan vielleicht eher mit einem Panamera vergleichen. Und wenn man sich dann die Restwerte anschaut, dann liegen die vielleicht auch gar nicht mal so weit auseinander, also Taycan und Panamera. Also auch hier lohnt sich wieder ein genauerer Blick auf die Zahlen und man muss einfach die richtigen Vergleichsaspekte mal ranziehen, um das tatsächlich bewerten zu können. Wenn man das nämlich tut, dann stellt man fest, so völlig falsch ist der Taycan dann auch gebraucht nicht eingepreist und man kann hier halt trotzdem von der 800-Volt-Technologie profitieren und hat dann die Möglichkeit, mit schnellen Ladestops das Auto auch ja halbwegs gut auf der Langstrecke zu bewegen, zumindest besser als immer noch viele Neuwagen, die teilweise auch noch 30, 40 Minuten Ladedauer haben.
Werbung. Das große Joyful Journey Gewinnspiel von NIO. Nutze deine Chance, um ein designorientiertes, actionreiches oder kulinarisches Wochenende zu erleben. Tauche ein in die Welt von NIO und gewinne einen von drei exklusiven Roadtrips für dich und deine Begleitung. Freue dich auf ein unvergessliches Fahrerlebnis durch atemberaubende Landschaften. Begleitet von den intelligenten Premium-Elektrofahrzeugen von NIO kannst du bleibende Erinnerungen schaffen. Starte deine Reise noch heute. Vereinbare jetzt deine Probefahrt mit einem NIO-Modell deiner Wahl, führe sie im Aktionszeitraum durch und nimm so automatisch am Gewinnspiel teil. Alle weiteren Infos findest du auch auf der Homepage von Elektroautomobil und in den Shownotes.
Ja, ein anderes Thema, was ja viel durch die Medien ging in den letzten Wochen oder auch Monaten schon, ist, dass immer mehr Autovermieter ihre Elektroautos wieder ausflotten und keine neuen Autos bestellen wollen, weil sie zum Beispiel die Restwerte falsch eingeschätzt haben oder sich erhofft hatten, die gebrauchten Elektrofahrzeuge nach dem Gebrauch in der Vermietung eben zu höheren Preisen wieder verkaufen zu können. Und da ist eben auch die Frage, ist das Fehleinschätzung oder ist das eine tatsächliche Marktentwicklung, die man so nicht hätte vorhersehen können, dass eben die Restwerte von den Teslas oder den anderen Fahrzeugen bei Sixt und Co. tatsächlich schlechter ausgefallen sind?
Ja, so ganz genau beurteilen können wir das natürlich nicht, weil wir jetzt auch nicht die Zahlen auf dem Tisch haben, für welche Preise die Fahrzeuge angeschafft wurden und was da an Restwerten angenommen wurden. Aber das ist jetzt ein bisschen ein Stück weit Spekulation, was wir hier betreiben, oder zumindest wollen wir mal so ein paar Argumente oder Gründe uns überlegen, woran es liegen kann. Und einen, den ich da sehe, ist, dass vor allem chinesische Marken eingeflottet wurden. Die wurden vermutlich auch mit guten Rabatten gekauft oder konnten übernommen werden. Wissen wir natürlich nicht. Und in den Gebrauchtwagen oder wenn man so einen elektrischen Mietwagen bestellt hat, dann hat man halt häufig einen BYD, einen MG, GWM, also mit der Aura zum Beispiel, mit der Aura Cat oder auch einen Polestar bekommen. Das sind jetzt mal unabhängig von den Fahrzeugen, von ob die jetzt gut oder schlecht sind, das sei mal dahingestellt, sind das natürlich sehr unbekannte Marken. Also auch ein Polestar, der vielleicht für die Kenner irgendwie so eine Connection zu Volvo hat. Für viele ist das ein völlig unbekanntes Modell. Und das trifft auf die anderen natürlich auch zu. Und ja, unbekannte Marken, Nischenmarken haben es schon traditionell schon immer schwerer auf dem Gebrauchtwagenmarkt, auch nachvollziehbar. Man muss sich ja bei einigen Marken vielleicht sogar die Frage stellen, wie lange es denn noch mit der Ersatzteilversorgung auch klappt und so weiter. Also insofern überrascht jetzt nicht, dass vielleicht ausgerechnet unbekannte E-Auto-Marken am Gebrauchtwagenmarkt jetzt nicht die hohen Restwerte haben, wenn man die da wieder abstoßen will. Es würde mich zugegebenermaßen ein wenig wundern, wenn solche Kalkulationen oder solche Aspekte nicht berücksichtigt worden sind bei den Vermietern. Mhm. Und ein weiterer Punkt, das betrifft vor allem die Tesla-Modelle, von denen ja auch, glaube ich, Hertz ein paar 10.000 einflotten wollte. Bei Tesla ist es immer sehr kompliziert, da irgendwie einen Restwert zu berechnen, da Tesla ja bekanntlich sehr schnell und sprunghaft die Neuwagenpreise senkt und hebt, in letzter Zeit eher gesenkt hat. Und hier tritt dann derselbe Effekt ein wie mit dem Umweltbonus. Wenn ich jetzt vor kurzem noch das, sagen wir mal, Model 3 Long Range für 55.000 kaufen konnte und plötzlich einen Tag später steht das Ding mit 48.000 in der Liste, dann hat natürlich, wenn ich das für 55 gekauft habe, automatisch schon die Preisreduktion auch im Gebrauchtwagenmarkt auf die 48 zuzüglich zu den normalen Wertverlusten. Also ich drücke damit natürlich dann auch die Restwerte der Gebrauchtwagen. Und mit diesem Problem sind natürlich auch andere Käuferinnen und Käufer von Tesla-Modellen konfrontiert, wenn sie den alten höheren Preis noch bezahlt haben und plötzlich der Neuwagen deutlich weniger kostet als der Gebrauchtwagen, dann werde ich diesen Wert nicht mehr durchsetzen können. Da ist vielleicht Tesla wirklich nicht der zuverlässigste Partner, um in so einem Geschäft, wo es wirklich um jeden Cent geht und man sich die Restwerte genau anguckt, da reinzustarten. Und ein zweiter Punkt ist halt auch, dass Tesla traditionell eher geringe Rabatte oder vielleicht sogar auch gar keine Rabatte gibt. Genau weiß man es nicht, aber das ist so zumindest, was man so aus der Branche hört. Und da unterscheidet sich Tesla auch zu den etablierten Autobauern, die im Mietwagengeschäft gerne mit hohen Rabatten reingehen, weil die Autovermieter Autos auch in sehr großen Mengen ordern. Und da kann man natürlich sehr gut auch Produktionsslots füllen und entsprechend hohe Rabatte gewähren. Das macht Tesla eher nicht. Und dann ist natürlich für einen Autovermieter sehr gut, wenn er die Neuwagen sehr günstig bekommen kann. Aber der durchschnittliche Kunde natürlich trotzdem die höheren Listenpreise zahlt. Das heißt, im Gebrauchtwagenmarkt ist dann der Wertverlust für den Autovermieter deutlich geringer. Insofern ist jetzt nicht so richtig überraschend, dass das mit Tesla vielleicht nicht so ganz geklappt hat, auch wenn die womöglich in anderen Aspekten durchaus konkurrenzfähig sind. Aber beim Restwert ist es da sicherlich sehr schwierig. Hm.
Gut, wenn ich jetzt als Käufer davon profitieren möchte, dass die Gebrauchtwagenpreise bei E-Autos gerade tiefer sind als erwartet, was sollte ich denn dann jetzt beachten, beziehungsweise was sind so die Good-to-Knows für den gebrauchten Elektroautokauf? Fangen wir vielleicht erstmal mit dem großen Angstthema an, das Thema Batterie, wie lange hält die noch? Weil ich glaube, das ist so einer der größten Hemmschuhe, die Leute aktuell davon abhält, ein gebrauchtes E-Auto zu kaufen.
Ja, genau. Also das ist natürlich auch zu Recht, denn man kann davon ausgehen, wenn man die Batterie tauschen muss, dann dürfte das bei so gut wie jedem gebrauchten E-Auto zum wirtschaftlichen Totalverlust führen, weil halt so ein Akkutausch durchaus mal 5 bis 10, vielleicht sogar im Einzelfall sogar 15.000 Euro kosten kann. Also wirklich immense Summen da auf den Kunden zukommen und die Hersteller da meist auch oder nicht unbedingt besonders kulant reagieren und diese Kosten dann auch gerne auf den Kunden abwälzen. Also idealerweise sollte es dazu natürlich nicht kommen. Und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie alt ist denn mein E-Auto? Wenn ich mich jetzt für so einen 2 oder 3 Jahre alten Gebrauchten interessiere, dann hat der mit in Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch einige Jahre Batteriegarantie, denn die liegt so üblicherweise bei 8 Jahren, die der Hersteller da dafür ab Werk gibt und 160.000 Kilometern. Das sind so die Richtwerte, die für die allermeisten Hersteller gelten. Bei einigen Herstellern oder auch einzelnen Modellen gibt es eine kürzere Garantie. Manchmal sind es vielleicht auch nur 7 oder 6 Jahre im Einzelfall. Manchmal sind es nur 100.000 Kilometer statt 160.000 Kilometern. Bei anderen Herstellern wiederum geht es auch hoch Richtung 200.000 Kilometern und mehr. Also da sollte man sich unbedingt vorher informieren, wie denn die Batteriegarantie ist. Weil wenn in dem Zeitraum mir der Akku aus irgendeinem Grund kaputt gehen sollte, dann übernimmt der Hersteller den Austausch und dann bin ich da erstmal fein raus.
Ja, was man auf jeden Fall dann noch dazu sagen muss mit der Garantie, weil ich das Gefühl habe, das wird oft so ein bisschen falsch verstanden, dass die Garantie 8 Jahre beträgt, heißt ja dann nicht, dass die Batterie nach 8 Jahren wahrscheinlich kaputt gehen wird, sondern ganz im Gegenteil. Die Fahrzeughersteller legen die Garantie natürlich so aus, dass sie möglichst nicht zum Tragen kommt. Das heißt, dass fast jedes Fahrzeug diese 8 Jahre hält. Aber wenn man sich das so vorstellt, die Ausfallwahrscheinlichkeit, das ist meistens so eine Art Glockenkurve, wenn man Gaußsche Normalverteilung im Kopf hat. Oder einfach bildlich dargestellt, nach 8 Jahren fangen dann die schlechtesten Fahrzeuge vielleicht an, gerade auszufallen, aber das durchschnittliche Fahrzeug wird deutlich länger halten und die besten Fahrzeuge sogar sehr, sehr viel länger. Also wenn man sich das bildlich so vorstellt als Glocke, dann fällt sozusagen nur der schlechteste, äußerste Rand innerhalb der Garantiezeit aus und die meisten Fahrzeuge eben erst deutlich, deutlich später.
Genau. Ja, natürlich, es hängt dann natürlich auch immer sehr vom spezifischen Modell ab. Also es gibt einzelne Modelle, bei denen die als extrem zuverlässig gelten und die Batterie deutlich länger hält als erwartet. Also vielleicht ein positives Beispiel ist da der BMW i3, bei dem dann auch BMW gemerkt hat, dass es eigentlich gut funktioniert und dann zwischendurch die Batteriegarantie verlängert hat. Aber da gilt es sich ein bisschen auch für das jeweilige Modell zu informieren. Im Prinzip auch nicht viel anders als beim Verbrennerkauf. Da guckt man sich ja auch vorher an, was sind denn so die typischen Schwachstellen? Gibt es da irgendwo am Motor, was man berücksichtigen muss oder am Getriebe oder sonst wo? Das Gleiche gilt beim E-Auto-Kauf natürlich auch. Also lohnt es sich ein bisschen, sich einzulesen, vielleicht auch mal im Forum zu gucken oder natürlich auch bei uns im Magazin in die Gebrauchtwagenartikel zu schauen, die wir hin und wieder dann auch veröffentlichen. Und natürlich gilt das auch für andere Komponenten, die natürlich auch kaputt gehen können. Also es kann auch natürlich mal der E-Antrieb kaputt gehen, auch wenn der als sehr viel zuverlässiger gilt als beim Verbrenner oder der Bordlader oder ähnliches. Nur es führt das dann meist nicht zwingend gleich zu einem wirtschaftlichen Totalschaden. Ja, das hängt natürlich wieder stark vom Modell ab, aber ist dann meist, ja, ist dann natürlich ähnlich zu sehen, vielleicht ein kaputter E-Antrieb wie ein kaputter Verbrennungsmotor. Aber grundsätzlich sind die Komponenten deutlich zuverlässiger, deutlich wartungsärmer als beim Verbrenner, wo es ja eben auch entsprechende Risiken gibt. Ich weiß eben vorher auch immer nicht so ganz genau, wie lange hält denn jetzt der Motor wirklich noch. Wenn er gut gepflegt ist und gut konstruiert wurde, hält er halt länger, als wenn das nicht der Fall ist.
Genau. Und zum Thema, man weiß nicht so ganz genau, gibt es ja beim Elektroauto eben auch einen großen Vorteil. Während es beim Verbrennungsmotor ziemlich schwierig ist, wirklich zu bestimmen, wie es um den Gesundheitszustand sozusagen des Motors steht, ist es bei der Batterie ja durchaus möglich, einen Check durchzuführen. Und das wäre auch der Tipp für alle Käufer und eigentlich auch für alle Verkäufer, auf jeden Fall einen Batteriecheck durchführen zu lassen, um da Gewissheit zu haben und diesen, ja, großen Knackpunkt aus der Welt zu räumen. Denn wenn man da einen Test gemacht hat, der zuverlässig einem sagt, die Batterie hat noch 95% ihrer ursprünglichen Kapazität, dann kann man davon ausgehen, dass da auch noch lange man Freude sozusagen mit dem Fahrzeug haben wird. Und da können wir gerne empfehlen, nochmal unsere Podcast-Episoden 65 anzuhören zur Batteriegesundheit oder eventuell auch die 85 mit Twice.
Genau, beide Unternehmen, mit denen wir da gesprochen haben, also Twice und Avilo, war das in der Episode 65, bieten auch sogenannte Schnellchecks an, wo man jetzt nicht den Akku komplett entladen muss. Das ist natürlich gut, wenn das die Möglichkeit besteht, dass man den Akku wirklich so ausführlich analysieren kann. Aber diese Schnellchecks, die bieten auch schon ein erstes Indiz, um sicherzustellen oder um zu prüfen, in welchem Zustand sich die Batterie befindet. Und um zu sehen, ja, okay, wie viel Restkapazität habe ich denn noch? Das ist sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt, um ja ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange kann ich denn mit dem Auto noch fahren und reicht mir denn auch die Restreichweite überhaupt für meinen Anwendungsfall? Eine weitere Möglichkeit, ein bisschen, sagen wir mal, eine Sonderbedingung ist die Batteriemiete zu nutzen, die es bei einigen Herstellern ja noch gibt oder vor allem auch gab. Renault war dafür sehr bekannt, dass sie die Akkus vermietet haben. Auch die ältere E-Smart-Generation, da konnte man die Batterie mieten. Wobei die Mietverträge da inzwischen auch fast alle ausgelaufen sind, weil die Akkus schon oder die Fahrzeuge so alt sind beim alten E-Smart. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch eine Möglichkeit, das Risiko sozusagen zu verlagern, indem man das Fahrzeug kauft und dann den Batteriemietvertrag abschließt. Ich muss aber sagen, dass das ja längerfristig gesehen wahrscheinlich eher die teurere Option ist. Und ich persönlich würde mich dann doch eher für ein Auto entscheiden, wo der Akku fest installiert ist, wo ich aber durch ein Batteriezertifikat weiß, ja, da passt die Restkapazität noch. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch, wie denn die Modelle ausgestattet sind. Und da geht es jetzt nicht nur darum, ob da irgendwie, keine Ahnung, Navi und Ledersitze und, keine Ahnung, Schiebedach drin ist, sondern vor allem die Ladeausstattung ist da wichtig. Denn gerade früher gab es noch Modelle, bei denen zum Beispiel der Schnellladeanschluss CCS extra gekostet hat. Das war zum Beispiel bei der Renault Zoe, ist das heute noch so, dass der CCS-Anschluss extra kostet. Frühe Modelle der Zoe konnten gar nicht mit CCS laden. Beim BMW i3 beispielsweise kostete der Dreiphasenladeraufpreis. Das gab es dann auch bei anderen koreanischen Modellen, dass der entweder Aufpreis gekostet hat oder erst zum späteren Modell ja zur Verfügung stand. Also da muss man sich von Modell zu Modell schon sehr genau anschauen, ob der wirklich dreiphasig zum Beispiel lädt, ob er CCS hat. Da lohnt einfach ein Blick in die Ladedose. Vielleicht als kleiner Tipp, sind am Typ-2-Stecker alle Pins bestückt, dann hat der Wagen sehr wahrscheinlich einen Dreiphasenlader. Wenn es da quasi in den Löchern keine Pins vorhanden sind an zwei Stellen oder auch manchmal nur an einer Stelle, dann hat er eben keinen Dreiphasenlader, sondern einen Einphasenlader und entsprechend langsamer lädt er dann halt auch an der heimischen Wallbox. Das muss einem dann klar sein. Und beim Schnellladeanschluss sieht man es halt sofort, ob der CCS-Anschluss nun mal verbaut ist oder nicht. Da sollte man unbedingt drauf achten, weil damit sind die Autos halt dann auch langstreckentauglicher, wenn man CCS hat.
Ja, am besten natürlich auf der Probefahrt eine Testladung machen. Dann weiß man auch, dass der Onboard-Lader funktioniert, dass es da keine Zicken gibt. Und ich hätte noch einen anderen kleinen Tipp, wenn man die Modelle sich anguckt und vergleicht. Möglicherweise sind alte Fahrzeuge noch mit ihrer Normreichweite nach NEFZ statt nach WLTP angegeben. Und damit man da auch keine böse Überraschung erlebt, sollte man sich das nochmal genau angucken. Vielleicht auch bei Wikipedia oder sonst wo nachlesen, wie das bei dem Modell jeweils war, weil erfahrungsgemäß die NEFZ-Reichweiten halt einfach so ein Drittel höher sind als die tatsächliche Reichweite oder die Reichweite dann nach WLTP.
Genau, das sind so, sagen wir mal, so ein paar typische Fallstricke, die mir beim Gebrauchtwagenkauf entgegenkommen. Ich denke, das Batteriezertifikat, das ist so das Wichtigste, auf das man pochen sollte. Gerade je älter das E-Fahrzeug ist, desto wichtiger ist das. Ja. Und ja, wenn wir uns jetzt mal so diese Gemengelage anschauen und so versuchen, ein kleines Fazit zu ziehen, dann können wir eigentlich erstmal feststellen, dass eigentlich eine Maßnahme, die auch für den Umweltbonus gesprochen hat, schon mal gut funktioniert hat, und zwar, dass ein Gebrauchtwagenmarkt entsteht, weil das war eigentlich immer lange auch der Wunsch dahinter, dass man die Neuwagen fördert, damit die dann nach 2, 3, 4 Jahren als junge Gebrauchte auf den Markt kommen und damit dann auch Menschen mit geringerem Budget die Möglichkeit bekommen, sich so ein Fahrzeug anzuschaffen. Ich würde mal sagen, das hat eigentlich mal grundsätzlich funktioniert. Der Gebrauchtwagenmarkt existiert. Es gibt zahlreiche Modelle, wenn vielleicht auch noch nicht für jeden Anwendungsfall, dann doch schon für sehr viele, wo so ein elektrischer Gebrauchtwagen sehr gut funktioniert. Der ja kolportierte starke Restwerteinbruch, der lässt sich vor allem auf Sondereffekte zurückführen. Und da ist der größte Sondereffekt der Umweltbonus, der zwischenzeitlich ja zwischen 6.000 und 10.000 Euro betrug und damit auch die Restwerte künstlich nach unten gedrückt hat. Eigentlich nicht weiter überraschend, sondern letztendlich ja logische Mathematik dahinter. Und letztendlich für den Gebrauchtwagenkäufer, die Gebrauchtwagenkäuferin, hat man jetzt eigentlich die ja durchaus attraktive Möglichkeit, günstig an so ein E-Fahrzeug zu kommen, wenn man die entsprechenden Tipps berücksichtigt, die wir erläutert haben. Und natürlich auch, wie bei jedem Gebrauchtwagenkauf, lohnt es sich, sich ein bisschen mit dem Modell auseinanderzusetzen, ja, ein bisschen in vorn rein zu gucken oder ein bisschen Recherche zu betreiben, was so die Schwachpunkte des Autos sind. Und das gilt wie immer umso mehr, je älter das E-Fahrzeug ist.
Ja, so gesehen ist die Situation eigentlich sogar positiv auf dem Gebrauchtwagenmarkt für E-Fahrzeuge, zumindest für diejenigen, die gerne sich ein E-Auto kaufen wollen und bisher von den hohen Einstiegspreisen abgeschreckt wurden. Denn ich bin mir sicher, gerade wenn Fahrzeuge auch länger stehen, dann ist in den aktuellen Angebotspreisen auch noch ein bisschen Raum für Verhandlungen drin. Und so günstig wie mit einem kleinen gebrauchten Elektrofahrzeug wird man einfach nicht Auto fahren können auf einem anderen Weg. Gerade weil die laufenden Kosten eben dann auch deutlich günstiger sind als bei einem Verbrenner-Pendant. So gesehen hat diese Medaille zwei Seiten und eben auch eine gute, positive.
Ja, und damit schließen wir diesen Podcast ab. Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast liked und abonniert und uns ja bei den verschiedenen Podcast-Plattformen folgt. Wenn er euch gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über Feedback und ja, freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder hier einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.